Business Snack, der Podcast. Denkanstöße für die Chefetage.
Egal, ob wir über Leadership Culture oder High Performance Culture oder Gender Balance reden, in meinem Podcast hören Sie keine graue Theorie. Das verspreche ich Ihnen. Sondern Erfahrungen und Beispiele aus der Praxis für die Praxis.
Anke van Beekhuis ist High Performance Leadership und Gender Balance Expertin, Sparring Partnerin und Buchautorin.
Um als Unternehmen erfolgreich zu sein, braucht man eine Kultur, die es ermöglicht, Außergewöhnliches zu erreichen und neue Wege zu gehen. Diese erreicht man aber nicht auf ausgetretenen Pfaden und durch 0815 Herangehensweisen, sondern durch ganz neue Wege.
Business Snack, der Podcast. Denkanstöße für die Chefetage.
Herzlich willkommen zu meinem Business Snack, dem Podcast mit den Denkanstößen für Entscheiderinnen und Entscheider. Ich freue mich, dass du dich für diese Folge entschieden hast. Wie der Titel schon verrät, geht es mir darum, dir wertvollen Input zu liefern und dich dazu anzuregen, über deine Situation im Unternehmen nachzudenken. In unserer neuen Podcast-Serie Business Snack High Performance Talks kommen HR-Leiterinnen, Geschäftsführerinnen und Vorstände zu Wort, spannende Menschen, die täglich an der Schnittstelle von Menschen, Struktur und wirtschaftlichen Erfolg agieren. Gemeinsam diskutieren wir, wie High Performance in Unternehmen gelebt wird, messbar, menschlich und nachhaltig. Unsere Gäste teilen persönliche Erfahrungen, empfohlene Vorgehensweise und Herausforderungen aus der Praxis. Heute habe ich die Freude, Silvia Gauper-Götzl zu begrüßen. Sie war fast 9 Jahre lang Vorständin der österreichischen Postbus AG und ihre Karriere begann als Juristin, doch sie erkannte früh, dass ihr Herz für die Mobilität schlägt. Mit über 4000 Mitarbeitenden und rund 2400 Bussen prägte sie maßgeblich den öffentlichen Verkehr in Österreich. Silvia steht für Leadership auf Augenhöhe. Sie betont die Bedeutung von Authentizität und vertraut in der Führung und setzt sich leidenschaftlich für Diversität und Chancengleichheit ein. In einer Branche, die traditionell männlich dominiert ist, hat sie gezeigt, dass Frauen erfolgreich führen können. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dir und die Einblicke zum Thema High Performance aus deiner Sicht. Danke, dass du heute da bist, Silvia.
Danke, liebe Anke, für die Einladung. Ich freue mich auch schon sehr auf das Gespräch.
Super. Wir kennen uns schon länger, für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir sind immer wieder in Kontakt. Wir haben auch kurz vor dem Podcast schon uns aufgewärmt und geplaudert und mussten uns fast zwingen zum Aufnehmen. Aber das ist immer so, wenn wir uns treffen.
Absolut.
Stundenlange Gespräche. Sehr stark über Wirtschaft, über wirtschaftliche Erfolge. War gerade wirklich ein spannendes Gespräch, nämlich auch High Performance im Alter.
Absolut.
Ja. Können wir mal einen separaten Podcast aufnehmen.
Total, ein richtig wichtiges Thema.
Ja. Sehe ich auch so. Wie schon in meiner Einleitung erwähnt, reden wir in dieser Serie über das Thema High Performance. Wir wollen inspirieren, Einblicke und geben und konkrete Impulse. Daher habe ich auch so einen Fragekatalog, der bei jedem Interview ähnlich ist, der aufbauend ist auf unsere 8 Säulen, die wir analysiert haben in unseren Unternehmenskulturanalysen. Und danach verfahre ich auch ein bisschen, weil ich finde es ganz spannend, so die unterschiedlichen Perspektiven aus den Organisationen und aus den Persönlichkeiten, Sichtweisen her und das auch den Zuhörern und Zuhörerinnen vielleicht ganz spannend erscheint. Wie definierst du den Begriff High Performance für dich oder hast ihn auch in deiner Rolle definiert?
Mhm. High Performance umfasst mehrere Komponenten, die auch wirklich als gleich wichtig zu verstehen sind. Ich glaube, man braucht sie alle. Anfangen würde ich immer mit einer Strategie. Also ich bin wirklich davon überzeugt, ohne Strategie, ohne dass man weiß, wo man hin will und vielleicht auch was einen ausmacht, ja, funktioniert das eigentlich nicht im Unternehmen. Ja? Das heißt, klare Ziele, keine komplizierte Strategie, die niemand versteht. Strategie muss kommunizierbar sein. Also eine klare Strategie, Ziele, wo man hin will. Das Zweite, was man braucht, ist, glaube ich, eine Organisation, in der Leute arbeiten können, sprich klare Verantwortungen und Zuteilungen. Auch ganz wichtig, damit jeder weiß, welche Rolle er in einem Unternehmen hat. Ja. Das Dritte, was wichtig ist, ist Performance. Steckt schon sozusagen in der Frage drinnen. Was bedeutet Performance für mich? Es ist zweigeteilt. Es ist einerseits Exzellenz in der Qualität. Ja, ob das jetzt ein Produkt ist, das man herstellt, oder ob das eine Service- oder Dienstleistung ist, die man erbringt. Es geht immer darum, finde ich persönlich, die beste Qualität zu erbringen, die man erbringen kann. Ja. Und das Zweite, Performance sind auch Ergebnisse im betriebswirtschaftlichen Sinn. Also natürlich als Unternehmen muss man sozusagen, bringt die beste Qualität nichts, wenn das Produkt nicht gekauft wird. Also insoweit müssen auch die Ergebnisse immer stimmen. Man möchte als Unternehmen erfolgreich sein, auch wachsenden Unternehmen, den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen gute Rahmenbedingungen bieten können und dazu und investieren können in die Zukunft. Dazu braucht es betriebswirtschaftlichen Erfolg. Worauf es auch noch ankommt, ich habe es jetzt schon mal erwähnt, die Mitarbeitenden eines Unternehmens, die sind im Zentrum des Unternehmens, aus meiner Sicht schon immer. Ich finde, es ist in den letzten Jahren jetzt noch viel deutlicher geworden, wie wichtig das ist, und sehr stark ins Zentrum gerückt, zu Recht. Ja. Die Unternehmen sind wirklich gefordert, die besten Rahmenbedingungen zu bieten und die Menschen, die bei ihnen arbeiten, mit Respekt und Wertschätzung zu behandeln, damit die Leute oder die Mitarbeitenden sich wirklich entfalten können und auch ihre beste Leistung erbringen. Nur so erzielt man beste Ergebnisse und beste Qualität. Mhm. Absolut überzeugt davon. Ja, und wenn man mal das alles geschafft hat, wird es trotzdem passieren, dass irgendwas schief geht oder dass man Ziele nicht erreicht. Ja, also das gehört einfach dazu. Und deswegen ist dieses ständige sich weiterentwickeln und arbeiten an Dingen, die man doch noch besser machen kann, auch Teil einer High-Performance-Kultur. Es wird nicht gehen ohne Fehler und es wird nicht gehen, ohne Dinge zu hinterfragen, sie mal anders zu machen und sich weiterzuentwickeln.
Und welche Rolle müssen aus deiner Sicht die Führungskräfte haben in so einer High-Performance-Culture? Oder was hatten sie auch bei euch im Unternehmen?
Ja, Führungskräfte prägen genau das, was ich jetzt gesagt habe, mit dem Unternehmen und haben ganz entscheidende Rollen. Und Rolle ist auch das Stichwort für Führungskräfte. Sie sind nämlich Role Models auf allen Ebenen. Was aus meiner Sicht wirklich ein No-Go ist, ist, wenn Führungskräfte sich nicht an Wertvorgaben oder an Zielvorgaben des Unternehmens halten, im schlimmsten Fall die sogar unterwandern hinten herum. Ich bin ein großer Freund von einer offenen Diskussion, von einem Dialog, der gefördert wird, von unterschiedlichen Perspektiven, die eingeholt werden. Da ist auch jeder und jede angehalten, das sozusagen kundzutun. Aber wenn eine Entscheidung getroffen wurde, in welche Richtung das Unternehmen geht oder welche Maßnahmen man setzt, dann bin ich der Meinung, dass es mitgetragen werden muss. Mhm. Und auch Werte, die zum Beispiel in einem Code of Conduct festgeschrieben werden, was heute auch bei Unternehmen schon wirklich, und das unterstütze ich sehr, sehr, sehr oft vorhanden ist, diese Werte müssen gelebt werden. Also Führungskräfte sind Vorbilder im Unternehmen.
Wenn du drei Unternehmenswerte so hernehmen könntest, ich nenne jetzt einmal drei, es werden wahrscheinlich mehr sein, können auch mehr sein, welche sind aus deiner Erfahrung entscheidend für High Performance?
Das Erste, was mir einfällt, ist ganz spontan, ist Respekt. Ich habe es vorher schon, Wertschätzung und Respekt erwähnt. Ich bin der Meinung, dass jeder Mitarbeitende eine bestimmte Rolle im Unternehmen spielt und wenn es diese Rolle nicht gibt, performt das Unternehmen nicht so gut. So sollte ein Unternehmen aufgestellt sein. Wenn man Rollen daneben hat, die man eigentlich nicht braucht, bin ich der Meinung, man sollte darüber nachdenken, ob man hier nicht ein bisschen leaner oder effizienter arbeiten kann. Und für jede Rolle gespürt entsprechend auch Respekt. Mhm. Es ist völlig egal, auf welcher Ebene das ist. Ich glaube, es kommt dazu später eh nochmal das Thema auf Erfolg, da komme ich dann nochmal drauf zurück. Das ist ganz, ganz wichtig, Respekt für jede Rolle im Unternehmen, egal auf welcher Ebene. Das Zweite ist Vertrauen. Ich bin ein großer Freund von einem richtigen Ausmaß von Kontrollen. Wir tendieren in Europa, glaube ich, kann man generell so sagen, ein bisschen sehr stark in Richtung Kontrolle. Deswegen gibt es auch viel Bürokratie. Mhm. Berichte etc., die resultieren ja eigentlich daraus, dass man nicht darauf vertraut, dass Vorschriften eingehalten werden. Im besten Fall animieren sie dazu, aber eigentlich steckt ja dahinter, wir haben ein bisschen Sorge, dass ihr das nicht macht, wenn wir das sagen. Und deswegen finde ich, dass Vertrauen notwendig ist, damit jeder in seinem Wirkungsbereich auch wirklich seine beste Leistung erbringen kann. Wenn man mikromanagt und wenn man sozusagen überall kontrolliert und nachschaut, dann ist meine Erfahrung auch im Unternehmen, dass die Leute sich zurücklehnen. Und damit erzielt man eigentlich das Gegenteil von einer High-Performance-Culture. Dann macht niemand mehr das, worauf es ankommt.
Ja, und gestaltet auch nicht mehr mit.
Gell? Absolut. Wozu auch? Ist, ja, genau. Also die Leute sind ja nicht dumm, ja, sondern ganz im Gegenteil. Sie wissen ganz genau, wie viel von ihnen gefordert wird und genau das erbringen sie dann auch im gut gemeinten Sinn. Ja. Eine dritte Geschichte, die ich auch ganz gerne erwähnen möchte, ich finde, es ist jetzt vielleicht kein Wert, aber ich glaube, es ist etwas, was man sich vornehmen sollte im Unternehmen, dass Mitarbeiter gerne arbeiten. Freude an der Arbeit. Ich möchte mal so ausdrücken, gerade weil im Moment so viel erzählt wird, jüngere Leute wollen nicht so gerne arbeiten. Ich glaube, das ist eine ganz falsche Unterstellung. Ich bin 100% überzeugt davon, dass die Generation Z total arbeiten möchte. Sie kommen nur mit anderen Anforderungen und ich finde, wir sollten ihnen zuhören und sogar eigentlich von ihnen lernen, weil ihnen wichtig ist, was Sinnvolles zu machen und Freude an der Arbeit zu haben. Und das unterstütze ich sehr.
Der Business Snack. Reden wir mal Tacheles.
Ja, da habe ich in meinem Buch jetzt wirklich einen ganzen Bereich drinnen, weil das wirklich die Annahme ist, weil das auch ein bisschen in der Presse kursiert, sage ich, und propagiert wird auch, dass die Jugend nicht Leistung erbringen möchte. Gibt es mittlerweile einige Studien, die das widerlegen,
absolut,
Umfragen. Ja. Und wir erleben das auch in den Unternehmenskulturanalysen, dass es nicht daran liegt, dass sie keine Leistung erbringen, aber sie sind nicht mehr bereit, wegen allem Leistung zu erbringen. Also nicht wegen Geld alleine ist nicht der Grund und auch nicht der Grund, dass ich gewisse andere Dinge mache, sondern es ist absolut wichtig, das erleben wir, dass die Jugend sagt, okay, ich brauche einen Purpose. Also das ist schon ein bisschen abgedroschen, aber es geht um den Sinn dahinter, was mache ich da, warum mache ich das und was will ich damit auch erreichen.
Ja? Absolut.
Und wir vergessen immer, wir waren genauso. Ja, wir haben anders agiert natürlich, bei uns waren andere Werte, du bist um die 50, ich bin um die 50 und wir neigen dazu, ich habe noch das ganze Leben vor mir, da muss ich ja noch überlegen, was ist mein Wert, was will ich haben, was möchte ich auch machen, ja. Und das ist in manchen Generationen verwegen, weil wir auch uns geleistet haben, ja, auch manche Generationen. Ich arbeite um jeden Preis, ja, und das ist auch nicht gesund für unsere Gesellschaft.
Absolut, und auch dafür, dass wir länger arbeiten werden müssen. Ja. Ich glaube, das Thema Arbeitsfähigkeit wird einfach immer wichtiger. Das Pensionsalter wird nach oben wandern müssen und dass wir das hoffentlich auch tun. Und es geht wirklich darum, länger arbeitsfähig zu bleiben und nicht nur jetzt körperlich sozusagen, sondern auch im Kopf. Und dazu brauche ich eine Tätigkeit, die mir Freude macht, was auch immer das ist.
Ja.
Aber ich finde, wir sollten uns da an den jungen Leuten sogar ein Beispiel nehmen.
Ja. Wir haben in unserer Arbeit immer wieder, machen wir Unternehmenskulturanalysen die letzten 20 Jahren und haben festgestellt, dass es so 8 Säulen gibt im 21. Jahrhundert, die High Performance bedeuten. Also woran wir erkennen, dass Unternehmen aufgestellt sind, für langfristig gesehen, für nächste Generationen, aber auch, was wir gerade besprochen haben, aber auch, dass sie nachhaltig aufgestellt sind, ja, im Sinne von wirklich breitenwirksam. Ja, und diese 8 Säulen erwähne ich jetzt im Sinne von auch Fragen und werde immer auch die Säule erwähnen, weil es vielleicht für den einen oder anderen spannend ist, um was es da geht. Also die erste Säule, die wir analysiert haben, ist die Ergebnisorientiertheit. Also das hast du schon angesprochen, die Wirtschaftlichkeit. Welche Rolle spielt Ergebnisklarheit in deiner täglichen Führungsarbeit eine Rolle? Oder hat auch geführt?
Also Ergebnis oder Ergebnisorientierung, Ergebnisklarheit ist ein täglicher Begleiter der Arbeit. Ja, also ich glaube, man hat den Outcome sozusagen immer im Fokus. Ich finde nur, man sollte das nicht übertreiben. Ich hoffe, ich widerspreche mir jetzt nicht, weil ich gerade gesagt habe, man hat das eigentlich immer im Fokus. Aber ich meine damit Kennzahlen zum Beispiel, die ja oft verwendet werden, also die kommen ja aus dem Ergebnisreporting eigentlich. Kennzahlen sind sehr, sehr wichtig. Man muss nur sehr aufpassen, welche man auswählt, damit man nicht in der Organisation so ein Rennen in eine bestimmte Richtung erreicht, die eigentlich im Endeffekt nicht auf das Ergebnis insgesamt einzahlt. Mhm. Also ich bin ein großer Fan von weniger als mehr. Man muss sich gut überlegen, welche Kennzahl für das Unternehmen am entscheidendsten ist. Ich glaube, das tun auch alte Unternehmen mit High-Performance-Kultur genau richtig. Ja. Eine Hauptkennzahl und bestimmte Unterkennzahlen, die auch noch wichtig sind und der Zielerreichung dienen, aber nicht so sehr ins Detail gehend und auf keinen Fall so machen, dass es niemand versteht. Wir haben auch sehr oft diskutiert, inwieweit Ergebnis jetzt zum Beispiel, ich nehme den Postbus als Beispiel, relevant sein sollte für den einzelnen Buslenker oder die Buslenkerin oder zum Beispiel bei der Schiene, um ein anderes Beispiel zu bringen, für einen Zugbegleiter und eine Zugbegleiterin. Wie viel müssen die wissen vom Unternehmen, damit sie arbeiten? Und ich sage dazu jetzt meine Meinung, ja, weil dazu sind wir heute auch da. Ich bin der Meinung, dass sie das nicht wissen müssen im Detail. Ich glaube nicht, dass ein Zugbegleiter oder eine Buslenkerin wissen muss, ob der Postbus sein EBIT erreicht. Ich glaube, dass man da diese Ziele anders runterbrechen muss oder anders kommunizieren muss. Für uns auf der Führungsebene, im Managementteam, erwarte ich das dafür zu 100%, dass die Leute wissen, worum es geht. Aber in der unteren Ebene muss jede Rolle, von der ich schon vorher schon gesprochen habe, wissen, welchen Beitrag sie leistet, damit letztlich dieses EBIT rauskommt. Und bei einem Buslenker ist es relevant, dass er einerseits darauf schaut, dass er nicht zu viel Sprit verbraucht, zum Beispiel. Mhm. Ja, natürlich der Service pünktlich erbringt, freundlich ist zu den Mitarbeitern, schaut, dass sich alle sicher und gut betreut fühlen im Bus. Und damit erbringt er seine Leistung, dass das Busunternehmen einen Vertrag bekommt und dass die Leute einsteigen und dort gerne fahren. Also ich glaube, man muss sozusagen die Zusammenhänge für jede Rolle und die Wichtigkeit auch der Rolle erklären, ohne dass man jetzt überall die Kennzahlen erklärt und in einer Schulung zum Beispiel sagt, wir müssen ein EBIT von x Millionen erreichen.
Da bin ich mir nicht sicher. Auf der Meta-Ebene
genau.
Ist. Das
genau, also man muss das runterbrechen sozusagen. Ja. Auf einem bestimmten Level braucht man die ganz klar und weiter unten sind, glaube ich, andere Dinge relevant. Ja. Mhm.
Ja, was ich auch spannend finden würde, wenn ich mich jetzt in die Rolle des Buslenkers oder der Lenkerin reinversetze, was interessiert mich auch, mhm. Ja, was habe ich denn tagtäglich und ich möchte schon gemessen werden, wenn ich da schon, da kann ich ja auch einwirken, ja
genau.
Auf die Zufriedenheit der Mitfahrer.
Genau, ja, genau.
Weil daran kann ich gemessen werden, weil da habe ich Einfluss. Mhm. Auf den EBIT als Gesamtes habe ich ja nur im kleinen Puzzlestein Einfluss. Mhm. Und ich glaube, das ist eine wichtige Motivationsspritze auch fürs Ergebnis, dass das Menschen verstehen, wie kann ich zum Gesamtergebnis beitragen.
Genau, genau.
Okay. Mhm. Wie misst du persönlich Erfolg jenseits der klassischen KPIs?
Ja, wir sind ja eh schon ein bisschen da hineingewandert sozusagen, weil Erfolg ist unterschiedlich, je nachdem, welche Aufgaben man im Unternehmen hat. Ja? Und deswegen ist es wichtig, dass jeder diesen Erfolg oder diesen Beitrag, um das so zu formulieren, kennt und auch weiß im Sinne der Klarheit, was von ihm und von ihr erwartet wird. Mhm. Das kann ganz unterschiedlich sein. Ich nehme jetzt wieder aus meiner eigenen Erfahrung ein Beispiel. Ich habe ja begonnen im ÖBB-Konzern als Assistentin des Vorstandes. Ich habe damals Aufsichtsratssitzungen und Vorstandssitzungen organisiert. Ich habe mich gefühlt wie ein Kaiser in dem Job. Es hat mir so Spaß gemacht. Und es ist, wenn ich jetzt so zurückdenke, weiß ich, dass man das vielleicht wenig wahrnimmt, wenn man selber Vorstand ist. Aber für mich war jede versendete, jede korrekt versendete Unterlage, jede rechtzeitig fertig gewordene Unterlage, jede gut überstandene Sitzung, jedes genehmigte Protokoll ein Erfolg. Mhm. Erfolg, ich glaube, das muss man, und es ist natürlich auch schön, wenn das wertgeschätzt wird, das kommt schon noch dazu. Also nur alleine ist gut, ist, glaube ich, eine große Stärke. Aber wenn das jemand sieht und sagt, du organisierst die Sitzungen super, dann ist man wirklich zufrieden im Job. Dann macht das Spaß. Ja? Und insoweit, das ist, glaube ich, jetzt keine, da war nie eine KPI, an der ich gemessen wurde, ja, wie viele Sitzungen reibungslos ablaufen, wie viele Beschlüsse gefällt werden, sondern das ist ein persönlicher Erfolg jedes einzelnen Mitarbeiters und das muss man zum Teil für sich selbst festlegen, glaube ich. Mhm. Da sind schon die Mitarbeitenden auch aufgerufen, in Eigenverantwortung zu überlegen, wann macht mir mein Job Spaß, ja? Und die Führungskräfte sind aufgerufen, diese Arbeit wertzuschätzen. Mhm.
Mhm. Ja, ich habe jetzt letztes Mal, um ein Beispiel, Negativbeispiel auch zu bringen, ja, wir reden ja auch hier von Idealbeispielen, aber so finde ich total einen super Zugang, nämlich wie definiere ich selber den Erfolg und an was messe ich das auch. Aber so die Diskussion mit einer Führungskraft, ja, die Person bringt halt die Zahlen, ja, aber sie ist menschlich einfach furchtbar, ja. Und dann ist es so, okay, der Gewinn kommt zwar rein in die Organisation, nehmen wir jetzt einmal einen super perfekten Vertriebler der oder Vertrieblerin, die super Zahlen liefert, ja, aber einfach nicht wertschätzend ist. Was ist erfolgreich langfristig gesehen? Die KPIs passen zwar, aber die Sozialkompetenz nicht, ja. Und das ist halt das große Risiko, wenn man nur KPIs misst, ja, ergebnisorientiert und nicht an anderen Themen auch noch misst, ja. Das ist auch bei Reduktionen merken wir das, bei Transformationen, wo dann gemessen wird, ja, wer performt und es werden nur Zahlen angeschaut und nicht, welchen Mehrwert die Person eigentlich fürs Team bringt. Ja, und das sehe ich schon als High Performance auch in ergebnisorientiert. Was bringe ich als ein Puzzlestein, als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter in diese Organisation rein? Mhm. Ja, und da geht es halt manchmal nicht nur um die KPIs, also mehr Geld, sondern es geht auch darum, mehr Sozialkompetenz im Team, mehr Zusammengehörigkeit, weil das dazu einzahlt. Mhm. Ja. Ist oft Diskussion auch in Ordnung.
Das kann ich mir vorstellen, ist auch eine schwierige Frage. Könnten wir jetzt wahrscheinlich stundenlang noch weiter diskutieren. Aber es ist tatsächlich so, man muss sich überlegen, wo man den Schwerpunkt setzt. Beziehungsweise wenn jemand vielleicht zu wenig Sozialkompetenz aufweist, ja, das ist genau das, wo Weiterentwicklung ansetzt. Mhm. Also ich bin dann immer, ich habe solche Diskussionen auch zur Genüge geführt, und ich finde schon, dass das Performance und KPI-Erreichungen einen Wert haben müssen. Und gleichzeitig muss man sozusagen in Klarheit auch aussprechen, dass es aber noch andere Themen gibt, die langfristig gesehen auch erfüllt werden müssen. Und dazu sind auch Mitarbeitergespräche da oder Feedback, ja, und Weiterentwicklung, dass man sagt, an dem arbeite, Leistung passt, an dem arbeite jetzt. Ja.
Der Business Snack, die Denkanstöße.
Da kommen wir auch zum nächsten Punkt, nämlich die Verantwortung als Führungskraft. Ja, wie gelingt es dir, das ist auch eine Säule, Verantwortung und strategisches Denken, also schaffe ich es auch, die Metaebene zu erreichen, ja, weil das ist diese, wir nennen das auch immer die Flughöhe bei den 8 Säulen. Wie gelingt es dir, operativ Exzellenz mit strategischem Denken zu verbinden?
Über diese Frage habe ich viel nachgedacht, ehrlich gesagt, weil ich glaube, das ist ein schwieriger Bruch sozusagen, den man hat. Ja, da ist die Strategie perfekt geschrieben, abgesegnet, hat man lang dran gearbeitet und dann kommuniziert man sie vielleicht auch noch. Und wie komme ich jetzt ins Doing? Ja, wie verstehen die Leute sozusagen, was sie tun müssen oder welche Maßnahmen sie ergreifen können, sollten etc., um diese Ziele zu erreichen? In der Theorie würde man sagen, deswegen machst du eine Strategie und danach kommt ein Maßnahmenpaket. Da kommen nachher immer Maßnahmen, strategische Maßnahmen, Initiativen, Projekte, so baut man das auf. Und ich glaube auch, dass es richtig ist. Also so geht man das auch an. Trotzdem wird man es nicht schaffen in einer Organisation, also wir haben zumindest beim Postbus nicht geschafft, nur Projekte zu machen oder nur so Hauptmaßnahmen. Man muss sich einfach für bestimmte Punkte entscheiden und sagen, die ist uns besonders wichtig. Und auf die konzentrieren wir uns jetzt und die messen wir auch in Meetings, über die reden wir viel. Und das ist vielleicht schon ein Punkt, wie kriege ich das sozusagen in das Führungsteam rein? Man gibt einem bestimmten Thema besonderes Gewicht. Wenn ich jetzt zum Beispiel über die Fluktuation, die zu hoch ist, rede. Also wie halten wir Mitarbeiter, wie bekommen wir Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen? Das war ja ein Riesenthema bis vor 2 Jahren. Da haben wir unseren Fokus ganz stark auf Onboarding, auf Recruiting gelegt. Also wir sind in Führungskräfte-Meetings sehr, sehr stark mit diesem Thema oder haben uns sehr, sehr lange und stark mit dem Thema beschäftigt. Und damit haben wir als Vorstand auch solchen Maßnahmen sehr großes Gewicht gegeben. Mhm. Und insoweit die Organisation darauf gelenkt, das ist besonders wichtig. Ja. Und in der ÖBB, um da auch wieder ein zweites Beispiel zu bringen, war, als ich im Fernverkehr war und dafür verantwortlich war, ein großes Thema die Pünktlichkeit. Mhm. Und die wichtigste strategische Maßnahme war die Pünktlichkeit, um uns als verlässlichen Dienstleister zu etablieren, was ich glaube sehr gut gelungen ist. Und da war der Fokus auf Pünktlichkeit. Und so sozusagen bringt man dann diese strategischen großen Ziele in ein Unternehmen rein, indem man dem eine Bedeutung gibt, vom Vorstand ausgehend. Mhm. Ja.
Was sind aus deiner Sicht die größten Hebel und Verantwortung im Team, um Verantwortung im Team wirklich zu stärken?
Ja, ich glaube, ich habe ein bisschen schon darüber geredet, was ein großer Hebel ist. Ein großer Hebel ist Empowerment, weil das bedeutet, ich gebe dem eine Bedeutung und ich gebe damit gleichzeitig der verantwortlichen Führungskraft eine Bedeutung. Ich denke, damit zeigt meine Organisation sozusagen, dass das vorrangige Ziel ist, in dem man arbeitet. Ja. Verantwortung stärken tut man immer, indem man sich nicht so viel einmischt. Das ist die kurze Antwort. Wenn ich jetzt sage, wir müssen eben zum Beispiel Onboarding machen, dann bedeutet das nicht, dass ich mich als Vorstand hinsetze und das selber mache, sondern da werden Ideen von anderen eingeholt oder Best-Practice-Beispiele in so einer großen Organisation, wie es der Postbus war, die wir besonders hervorheben und sagen, schaut euch mal an, was in Tirol gemacht worden ist oder was jetzt gerade in Graz für eine Initiative läuft. Lernt voneinander, ja, und setzt das auch um, wenn es geht. Also Verantwortung bringt man ins Team, indem man die Leute auch arbeiten lässt, ja, und ihnen dann Raum gibt, um zu berichten, was ihre Erfolge waren. Mhm. Ja.
Fällt manchen schwer.
Ja, deswegen ist es wahnsinnig wichtig. Ja, Mikromanagement ist, glaube ich, noch immer sehr verbreitet. Ja. Mhm.
Einer der größten Hebel, da habe ich auch letztes Mal einen LinkedIn-Post gemacht, also vor kurzem, der ein bisschen durch die Decke gegangen ist, weil einer der größten Fehler, die den Organisationen machen, ist das Thema Kommunikation. da weiß ich, da sind wir ziemlich auf einer Linie. Ja. Also Kommunikation und Informationsfluss ist, also wir haben vor kurzem wirklich jetzt 25 Analysen gemacht in Organisationen und haben festgestellt, das ist immer noch ein Thema und das ist der größte Fehler, weil es sehr oft auch mit Angst verbunden ist, was kommuniziert man. Wie schaffst du es in Zeiten der Informationsflut auch, ja, weil wir sind auf Social Media und Co., da habe ich nur erwähnt, aber WhatsApp und Co., sie kennen wir auch ein paar Problemchen, international auch mittlerweile mit WhatsApp-Gruppen, Orientierung und Kommunikation zu sichern.
Das ist tatsächlich eine große Aufgabe, diese unglaublich vielen Kanäle, die man eigentlich bedienen muss. Ja, da können E-Mails kommen, da können, so wie du sagst, WhatsApp oder welchen Signal oder was auch immer man verwendet sozusagen. LinkedIn muss man beobachten, andere Social-Media-Themen, News natürlich sowieso etc. Also es ist eigentlich irre und wir wissen ja auch, dass unsere Aufmerksamkeitsspanne mittlerweile sehr kurz geworden ist. Ich bin ein großer Freund von persönlicher Kommunikation. Und wir haben es in Meetings uns auch mal vorgenommen, dass wir so ein bisschen einen allgemeinen Block haben, ja, wo wir auch mal so über Alltag, also Themen reden, die gerade aktuell sind. Das war mal eine Idee in Management-Meetings, ja, so ein bisschen auch einleitend reden darf über, was haben wir gerade gelesen, was beschäftigt uns. Und ich glaube, es ist ganz gut, das auch mal aussprechen zu können. Vielleicht eine Idee, die muss nicht unternehmensrelevant sein, kann es natürlich oder gerne, sehr gerne auch unternehmensrelevant. Aber das ist ganz gut, um ein bisschen einen Raum zu geben der Kommunikation. Ja, das muss man natürlich wieder einfangen, nicht, dass es abgleitet und man kann die Punkte nicht mehr besprechen, aber ich denke, das ist ganz gut. Und ich glaube auch, dass es gut ist, nach diesem allgemeinen Punkt dann doch eine Agenda zu haben, wo man sieht, welche Punkte jetzt besprochen werden. Ja? Die Punkte, die einfach uns alle immer wieder beschäftigen, die brauchen einen Raum, auch in der Arbeit, ja, in einem One-on-One-Meeting, glaube ich, muss auch immer Platz sein für ein bisschen persönliche Themen. Das muss ich da auch mitgeben, gerade für so Dinge, die passieren in einem Leben. Man ist halt nicht nur in der Arbeit, sondern man liest das, man ist eine Privatperson auch und nicht, dass man das jetzt dort zu stark hineinträgt, aber man ist halt einfach manchmal schlechter gelaunt oder macht sich Sorgen oder wie auch immer selber und das machen Mitarbeiter auch und ich finde, dafür darf auch Platz sein. Und meine Erfahrung ist, wenn man dem Raum gibt, dann kann man sich eigentlich wieder besser fokussieren auf die Themen der Arbeit, ja? Also die einen gerade sozusagen beruflich beschäftigen. Ja?
Aber wir haben ja schon oft, bist du eher für transparente Kommunikation?
Ja, total. Ja, also zur Kommunikation an sich, ich meine, welche auch Prinzipien ich da sehe oder was wir oft oder was mein Zugang ist, es sind zwei Sätze, die ich für sehr wahr halte. Das eine ist, man kann nicht kommunizieren. Mhm. Also auch wenn man nichts sagt oder total intransparent ist, die Leute nehmen das wahr. Und sie machen sich dann ihr eigenes Bild. Das heißt, man kann sich jetzt überlegen, wenn man das will, dann wählt man diesen Weg, am besten nichts zu sagen. Ja? Dann werden die Leute trotzdem drüber reden oder von irgendwo anders her Informationen bekommen. Weil das eben so ein Need ist, diese Information zu bekommen, holen sie sich die Information dann wo auch immer her. Ja?
Stille Post.
Ja, oder Küche, Gang, Betriebsrat, das verlagert sich. Ja. Deswegen bin ich ein großer Freund der klaren Worte und auch sozusagen die Kommunikation nicht aus der Hand zu geben, sondern bewusst auch Inhalte weiterzugeben, die relevant und wichtig sind. Und zwar lieber im Zweifel, und das ist mein zweiter Grundsatz, zu viel als zu wenig. Mhm. Und ich rede da nicht von Geschäftsgeheimnissen oder Betriebsgeheimnissen, sondern ich erlebe das oder habe das oft so erlebt, dass Information und Kommunikation ein bisschen als Macht eingesetzt worden ist. Ich weiß mehr als du. Ja, ich sage dir nicht alles, weil mach mal diesen einen Teil. Und ich habe das selber mal sehr unbefriedigend erlebt. Also wenn man weiß, man kriegt eine Aufgabe, eine steckt irgendwas dahinter und ich muss einen Teil davon machen, ich finde das sehr unangenehm. Mhm. Ja. Und das bedeutet für mich auch ein bisschen, man vertraut mir nicht. Mhm. Ich finde es besser, alles zu erzählen, worum es wirklich geht, was ist der Sinn dahinter und auch darauf hinzuweisen, dass ein Thema eben sehr vertraulich ist. Mhm. Das muss ein Mitarbeiter, eine Führungskraft genauso wissen und damit umgehen können. Und ich glaube, man wird ein besseres Ergebnis auch bekommen, wenn der gesamte Hintergrund bekannt ist. Ja, also deswegen im Zweifel bitte immer mehr Kommunikation als weniger Kommunikation.
Sehen wir auch so. Mhm. Das Richtige zu kommunizieren, ja, weil der Kanal muss auch richtig sein. Mhm. was ich, mir da mal wer gesagt, ja, aber wenn ich jetzt mit dem Thema rausgehe, mhm. ja, dann ich will da nicht mich damit auseinandersetzen. Mhm. Dann habe ich zu diesem Vorstand gesagt, wissen Sie, Sie können es leiten oder es wird geleitet.
Genau.
Sie können es kontrollieren mhm. oder Sie geben es mhm. out of control, mhm. ja, weil geredet wird drüber, mhm. vollkommen egal. Und das war so das Augenöffnende, mhm. okay, ich kann es kontrollieren, was ich kommuniziere, mhm. wird dann auch weitergetragen. Sage ich, ja, sonst haben es Flurschaden oder Öffentlichkeitsschaden, weil mhm. sich jeder was selber zusammenräumt,
ja.
Zusammenreimt mhm. und dann haben es genau das gleiche Problem. Ja. Und ja. das war so quasi das Augenöffnen für jemand, der ja. Angst hat, sage ich, sobald man selber kommuniziert, mhm. hat man es mehr in der Hand,
ich glaub, als wenn das der auch. Andere kommuniziert. Und ich habe damit auch gar keine, das muss ich auch noch ergänzen, schlechten Erfahrungen gemacht.
Der Business Snack. Aus der Praxis.
Ich bin da immer auch dazu gestanden, ich finde das gut, Informationen rauszugeben. Das hat auch keineswegs an irgendwelchen Machtverhältnissen gekratzt, sondern eher das Gegenteil bewirkt. Erstens Einbeziehung von Mitarbeitern, man empowert sie, was ich auch schon oft gesagt habe heute, und man schenkt ihnen Vertrauen. Man sagt, du darfst das auch oder du sollst das auch wissen, du bist Teil von uns. Das ist unglaublich kraftvoll. Ja? Ich weiß nicht, warum man davor so Angst hat.
Ja, das ist mir auch schleierhaft. Mhm. Also in der Überkommunikation, gleichzeitig aber WhatsApp-Gruppen mhm. herrschen, die viel gefährlicher sind,
finde ich auch, ja,
als öffentlich zu reden drüber. Die vierte Säule ist Werte und Umsetzungskraft. Du hast das eh heute schon angesprochen, Code of Conduct oder Führungskräfte, die auch Role Models sind. Mhm. Welches Werte sind dir persönlich in der Führungsarbeit besonders wichtig und wie setzt du die konkret auch im Alltag mhm. um?
Ja, ich glaube, wir haben das irgendwie schon mitgenommen Respekt, davor. Vertrauen, genau, ja. Also ich habe das eigentlich schon gesagt, das ja. kann ich nur nochmal unterstreichen, was ja. ich gesagt habe. Vielleicht noch eins zur Ergänzung. Ich glaube, Authentizität. Du hast es eingangs auch schon bei meiner Vorstellung gesagt, ist auch wichtig. Und zwar ist mir ein Punkt davon besonders relevant. Authentizität schafft Diversität. Weil wir sind alle so, wie wir sind. Ja? Und die Organisation muss zu einem passen und man muss selber zur Organisation passen. Dann funktioniert das gut. Und das wird man nur herausfinden, wenn man authentisch ist. Wenn sich ein Mensch verstellt oder Organisation was Falsches verkauft, mhm. ja, dann ist das kein Fit. Das wird nicht funktionieren. Das werden entweder die Mitarbeiter weggehen, wenn sie sagen, hey, ich habe geglaubt, das Unternehmen ist modern, lustig und cool. Ja, dann gehen die wieder, weil dann sind sie unzufrieden. Und umgekehrt detto, wenn ich mir jemanden einstelle und mir denke, der legt wirklich Wert auf Diversität, auf Offenheit, auf Transparenz, was auch immer, stelle ich den ein. Und der verhaltet sich aber oder die verhält sich aber dann nicht so, dann glaube ich, ist es ein sehr guter Grund, um sich zu überlegen, ob man da richtig ist, von beiden Seiten. Ja? Deswegen authentisch bleiben, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und gleichzeitig, weil wir auch schon darüber geredet haben, schließt das nicht aus, dass man sich weiterentwickelt. Ja? Also man muss nur grundsätzlich passen und sozusagen Dinge, wo man inhaltlich dazulernen kann, persönlich wachsen kann, das ist immer Teil von dem Ganzen, aber der Grund muss schon passen und das weiß man nur, wenn man authentisch ist. Mhm.
Die nächste Säule ist Balance und Ressourcen. Was bedeutet für dich Fokus aufs Wesentliche und wie schaffst du Raum dafür im Alltag?
Das ist eine schwierige Sache für mich gewesen, aufzupassen, dass ich mich nicht, ich formuliere es jetzt mal so, überarbeite. Ja? Ich bin jemand, der sehr sehr brennt für einen Job. Mit meinem ganzen Herz und meiner ganzen Kraft setze ich mich ein für alles, was zu erreichen ist. Und das kann dazu führen, dass man manchmal vielleicht einen Schritt zu viel macht. Mhm. Ja? Oder vielleicht ein bisschen zu viel Input in eine Sache steckt, weil man es einfach besonders gut machen möchte, was gar nicht notwendig gewesen wäre. Das habe ich gelernt, ein bisschen besser in den Griff zu bekommen. Nicht, dass ich nicht brenne fürs Unternehmen, das möchte ich mir beibehalten, das finde ich wichtig, aber dass es nicht immer sozusagen den absolut perfekten letzten Schritt braucht. Dass man einmal auch lernt, zu sagen, so ist es gut, weil diese Entscheidung ist von ihrer Komplexität nicht so schwierig wie vielleicht eine andere Entscheidung oder strategisch auch nicht so relevant von ihren Auswirkungen. Und da muss man lernen, auszubalancieren. Das ist mir, glaube ich, im Postbus besser gelungen, auch mit einer Erfahrung, die ich dann schon hatte natürlich. Das, glaube ich, geht auch einfacher, wenn man ein bisschen älter wird und mehr Arbeitserfahrung hat sozusagen, als ich es noch bei der Schiene gehabt habe. Dass man da ein Mittelmaß findet, dass man eben nicht rund um die Uhr arbeitet. Ich habe das auch immer versucht, den Mitarbeitern zu zeigen, dass man nicht 180, 60 Stunden arbeiten muss als Vorständin, um diese Funktion ausüben zu können. Mhm. Ja? Also ich habe ein Team, das arbeitet, auf das ich mich verlasse. Und ich muss abwägen, was ist wirklich wichtig, dass ich mich dort hinein sozusagen tigern muss und was kann ich aber auch mit ein bisschen weniger Perfektionismus sozusagen bearbeiten. Ja, mhm. Das ist mir, glaube ich, ganz gut gelungen im Postbus. Mhm.
Die nächste Säule finde ich total spannend, nämlich das Thema Fehlerkultur. Du bist jetzt im Advisory Board, habe ich gesehen, von der Fuck Up Night. Mhm. Ja, wie gestaltest du ein Umfeld, in dem neue Ideen entstehen dürfen, auch wenn nicht alles sofort perfekt ist?
Ich versuche, oder ich habe versucht, auch jetzt nochmal über den Postbus gesprochen, auch über den ÖBB-Fernverkehr, dem Ganzen von Beginn an Raum zu geben. Wenn wir ein etwas Neues aufsetzen, dann mit dem vollen Bewusstsein, dass da auch was schiefgehen kann. Also wenn man so will, kann man es nennen Management der Erwartungshaltungen. Ja. Aber was dahinter steckt, ist einfach, wenn man was Neues macht, wird nicht alles aufgehen. Ja. Und ich möchte jetzt bewusst, ich überlege so lange, weil ich versuche, den Ausdruck Fehler zu vermeiden. Ja. Es wird Anpassungen geben müssen, ich formuliere es mal so. Ja, weil es geht nicht immer so, es geht nicht immer alles so auf, wie man es sich am Anfang vorgestellt hat. Es wird manchmal von den Kunden nicht so angenommen, es funktioniert dann von der IT nicht, es funktioniert, dann gibt es rechtliche Themen, ja, die ich immer versuche dann sozusagen anzupassen. Wir versuchen das zu entwickeln, dass wir etwas finden, was dann wirklich gut ist. Dafür muss Raum gegeben werden. Und das müssen alle Leute wissen, wer was Neues macht. Das ist jetzt nicht Trial and Error in dem Sinn, dass wir nicht drauf schauen oder dass es uns völlig egal ist, wenn man was versucht und es geht in die Binsen, sondern wir probieren etwas, wissen, was schiefgehen, was auch ein Risiko ist, das damit verbunden sein könnte, wissen aber auch die Chancen und gehen damit rein in dem Bewusstsein, wir müssen evaluieren. Mhm. Ja? Und das habe ich, das Zweite, was ich gemacht habe, ist, dass ich immer versucht habe, solche Themen offen anzusprechen. Ich habe es mit Erstaunen festgestellt, dass wenn mal was schiefgegangen ist, und das ist natürlich oft genug passiert, dass dann die Leute schon, wenn sie es gehört haben, haben gesagt, oh und da und wer, was die sagen werden und hin und her. Was habe ich gemacht? Ich habe es angesprochen, sehr offen, und habe gesagt, das ist passiert, und damit gehen, was machen wir so? Den
Elefanten nennt man das immer,
oder? Ja, oder den weißen Elefanten im Raum. Genau. Ja, genau, das ist das Thema, und jetzt werden wir das lösen. Und ich habe immer einen Aufsichtsrat mitgenommen, ja, auch in den Gremien gehört das besprochen, weil ich finde, da war ich auch mal tatsächlich bei so einer Fuck-Up-Night eingeladen und habe über ein Projekt, was wirklich schwierig war, berichtet. Und da kam das Thema Aufsichtsrat und warum ich das angesprochen habe, ob ich keine Angst davor hatte, dass mir das vorgeworfen werden kann im Aufsichtsrat. Und ich habe daraufhin gesagt, ich glaube, dass es viel schlimmer ist, oder nein, ich bin überzeugt davon, etwas nicht anzusprechen, weil es findet den Weg von hinten herum, da sind wir wieder beim Thema. Wenn ich es aber offen auf den Tisch lege, ist das eigentlich eher etwas, was mir Stärke bringt. Wenn man sagt, das ist gut, dass es transparent am Tisch liegt, wir wissen, was passiert, das muss das überwachende Gremium auch wissen. Und wir wissen, was du tust, um das zu verbessern, zu beheben, anders zu machen. Es ist ganz, ganz wichtig, gerade in so Gremien, in Führungsfunktionen offen zu legen, wenn was nicht gut läuft. Ich habe immer auch den Führungskräften gesagt, ich vertraue euch total in dem, was ihr arbeitet, aber wenn was schief geht, bitte informiert mich rechtzeitig, damit ich unterstützen kann oder auch nicht oder Bescheid weiß oder berichten kann nach oben und euch den Rücken stärken kann. Nicht, damit ich was sammle, sondern damit ich euch den Rücken stärken kann. Ja.
Super. Wie ist das bei der Fuck-Up-Night zu sprechen? Das interessiert sicher Menschen auch.
Ich kann das nur empfehlen, wer noch nicht dort war. Man ist dort eingeladen, ja, und soll erzählen über ein Projekt, das eben schiefgegangen ist. Mhm. Oder eine Maßnahme oder was auch immer. Irgendetwas, was halt nicht so geklappt hat, wie man sich vorgestellt hat. Weil man redet immer nur über den Erfolg, der am Schluss rauskommt. Mhm. Aber diese Phase dazwischen, die ja so viele Leute haben und auch viele erfolgreiche Unternehmen, wie wir wissen, ja, über die wird sehr wenig gesprochen, in Österreich vor allem. Mhm. Weil man immer sagt, wenn irgendwas schief geht, dann zeigt man auf den Fingerpointing, Blaming, man quatscht über den und so weiter und so fort. Und ich finde das sehr unangenehm. Mhm. Ich finde, man sollte zuhören, warum was schief gegangen ist, und je transparenter man das kommuniziert, desto unspannender wird das. Man denkt sich, oh hoppla, das kenne ich doch, das ist mir auch schon mal passiert, ach so und so war das und das ist der Hintergrund und so weiter. Also es nimmt ein bisschen diesen Mythos des Versagens. Ja. Es ist sehr befreiend, dort zu reden und zu erzählen. Alle hören zu. Man sieht in den Gesichtern, ah, wow, die haben das auch alle schon erlebt. Ja? Und man kriegt am Schluss ja immer Applaus. Man muss seine Learnings mitgeben und sagen, da habe ich auch was nicht so gut eingeschätzt am Anfang oder wir haben uns was anderes erwartet und dann die Learnings für die Zukunft. Und ich kann das Unternehmen auch nur empfehlen. Man kann das auch als Unternehmen innerhalb eines Unternehmens gestalten, wenn man nicht öffentlich darüber reden möchte. Oder es gibt eben diese öffentlichen Fuck-Up-Nights auch. Ja. Ganz toll.
Ja. Also ich bin totale Befürworterin, Fehler anzusprechen und darüber zu reden auch, ja. Weil es einfach Lerneffekte gibt. Weil
Done is better than perfect.
Ja, wir lernen durch Fehler. Kinder Absolut. Lernen durch Hinfallen, Aufstehen. Warum soll man nicht jetzt im Business genauso darüber lernen?
Absolut.
Der letzte Punkt von den 8 Säulen ist die Zusammenarbeit und der Erfolge. Was macht für dich gute Zusammenarbeit aus und gerade in komplexen Organisationen? Und habt ihr auch Erfolge gefeiert oder ist eher weiter zum nächsten Thema, ja, abgeschlossen weiter und? Wie siehst du das?
Gute Zusammenarbeit bringt mich wieder ein bisschen zum Anfang zurück. Ich wiederhole mich ein bisschen, aber es sind Säulen, glaube ich, die für ganz viele Ebenen gelten. Ich finde, Vertrauen ist in der Zusammenarbeit sehr wichtig. Ich bin ein sehr direkter Mensch und wenn irgendwas nicht passt oder wenn man was in die falsche Kehle bekommen hat, was ich zum Beispiel gesagt habe oder nicht meine Meinung ist, dann habe ich immer die Menschen ermutigt, das zu sagen. Ja? Hinten herum finde ich unangenehm. Das versuche ich selber übrigens auch zu vermeiden. Also das ist auch ein großer Grundsatz von mir. Ich finde, wenn man Dinge konstruktiv anspricht oder direkt anspricht oder sagt, setzen wir uns hin und besprechen das oder erzähl mir das, wie wir das dort und nicht hinten herum erfährt, das ist wahnsinnig wichtig. Ich muss mich verlassen können auf die Leute, mit denen ich arbeite. Und insoweit steht das bei mir ganz weit oben. Das Zweite ist Respekt. Ja? Also ich finde, aus welchem Grund auch immer, wenn Leute sozusagen, man merkt das ja auch in der Haltung, einfach anderen Funktionen oder niedrigeren Funktionen dann plötzlich keinen Respekt mehr gegenüber aufbringen, das finde ich ein totales No-Go. Ja. Ich habe das leider auch erlebt, auch in meiner beruflichen sozusagen Laufbahn, dass Leute, die dann in eine höhere Position gekommen sind, plötzlich völlig den Boden unter den Füßen verloren haben. Mhm. Und dann denke ich mir immer, das ist eigentlich schon die erste Disqualifikation für diesen Next Step, den man gemacht hat. Ja. Es macht uns, habe ich auch in vielen Diskussionen immer wieder gesagt, ich bin da kein besserer oder gescheiterer oder tollerer Mensch als alle anderen Mitarbeiter im Postbus. Ich habe nur eine andere Rolle. Ich glaube, diese Bodenhaftung ist auch sehr wichtig in der Zusammenarbeit. Genau. Und feiern, hast du gefragt, ja, zweite genau. Frage. Ich glaube, ehrlicherweise, wir haben ein bisschen zu wenig gefeiert manchmal. Das gehört nämlich unglaublich dazu. Also wir haben nach Corona ein Sommerfest eingeführt. Das war wirklich toll. Also das war so befreiend auch nach Covid, dass man irgendwie wieder zusammensitzen konnte. Es gehört wahrscheinlich, oder ich hätte wahrscheinlich noch mehr Erfolge feiern sollen. Es war vielleicht auch ein bisschen Corona manchmal dazwischen. Ich halte es nämlich tatsächlich für sehr wichtig, sich mal zusammensetzen mit dem Team, auch in einer kleinen Runde und mal zu sagen, jetzt sage ich mal Danke, es ist super gelungen, geh mal zum Heurigen oder, weiß nicht, geh mal auf ein Frühstück, was auch immer. Es muss ja nicht immer gleich die mega, mega Party sein. Sondern es ist wichtig, kurz innezuhalten, bevor man den nächsten Schritt geht. Ja,
ja, das vergessen wir im Alltag immer. Mhm. Ja, das lebe ich auch in Organisationen, aber bei mir selber auch. Das ist total,
voll, ja.
Wir sind sehr getrieben.
Man ist da so im nächsten Schritt schon wieder drin.
Genau. Ja. Und wir müssen auch, wir haben jetzt gerade auch wieder was abgeschlossen, also mein Buch. Und dann habe ich gesagt, heute gerade in der Früh geschrieben, jetzt müssen wir feiern.
Absolut.
Ja, jetzt müssen wir das anstoßen und dann, bis man einen Termin findet. Aber es ist ein wichtiger Part für alle miteinander, nicht von einem zum anderen zu hier schon, weil es mental einfach nicht mehr motivierend ist.
Absolut. Das ist eigentlich genau der Hintergrund, den du sagst, das wird mir zu bewusst. Man muss Dinge abschließen. Ja? Das macht man ja am Jahresende bei uns oder zum Geburtstag. Ja? Da denkt man ja drüber nach. Und das ist eigentlich der Hintergrund, warum diese Feiern so wichtig sind. Also Projekte gehören dann auch mal sozusagen abgeschlossen und dann auf zum nächsten. Ja?
Genau. Mhm. So, die letzte Frage. Was wäre dein Business-Snack für mehr High-Performance?
Ich wünsche mir, oder ich glaube, das Wichtigste ist das, was, glaube ich, was wir auch heute geredet haben, was schon viel geschrieben wird. Ja? Also ich finde, dieses Leadership-Thema und High-Performance-Culture, wenn man liest, das ist genau das, was alle propagieren. Mhm. Ich finde, dass es noch nicht so stark in der Umsetzung angekommen ist. ich würde mir wünschen, dass das mehr wertgeschätzt wird oder dass darauf noch mehr Beachtung geschenkt wird, dass es wirklich auch stattfindet in Organisationen. Mhm. Es gibt Tools, mit denen man das messen kann. Ja. Ich glaube, dass es noch immer eine Welt ist, in der der harte Boss sein manchmal mehr wertgeschätzt wird, als Leader zu agieren. Mhm. Bin aber davon überzeugt, dass Empathie und wirklich Leadership auch in allem, was man darüber liest, der Schlüssel ist für eine nachhaltige, erfolgreiche Unternehmensführung.
Ja. Ja, kann ich nur bestätigen. Also es ist sehr viel im Wandel, im Umbruch, ja. Aber mhm. viele Führungskräfte wissen auch nicht, wie sie das angehen können.
Es ist noch immer ein bisschen so ungewohnt, ja? Weil es ist ein anderer Führungsstil in Wirklichkeit. Genau. Es ändert sich, aber es ist…
Ich nenne das immer der Paradigmenwechsel.
Ja, ja.
Ja, wir stecken im Paradigmenwechsel. Mhm. Es wird kommen, da bin ich davon überzeugt. Auch, ja. Wir erleben es auch, weil unsere Gesellschaft es einfordern wird. Ich danke dir für den Podcast. Er ist länger geworden als bis jetzt die anderen, aber ich bin so glücklich, ja, weil es einfach auch immer schön ist, mit dir zu sprechen. Danke dir, Silvia.
Danke, danke, dass ich den Raum bekommen habe und danke für die Einladung.
Danke. Was ist mein Fazit aus dem heutigen Gespräch? Wie immer, Theorie und Praxis sind sehr unterschiedlich. Daher hoffe ich, dass du auch was mitnehmen konntest. Willst du mehr über die Praxis aus unserer Arbeit in Unternehmen erfahren, dann hör auch gerne in die Podcast-Serien rein, in denen ich detailliert über die 8 Säulen spreche. Möchtest du herausfinden, wo in deinem Unternehmen bereits High-Performance-Stärken vorhanden sind und wo noch Potenzial liegt, dann fordere unseren High-Performance-Pulse-Check an. Das ist ganz ein kurzer Check, 10 Minuten. Unter office@bequiz.at 10 Minuten beantworten und schon erhältst du ein Ergebnis bereits in wenigen Minuten. Wir haben den konzipiert, genau aus dem Grund, um einen Einblick zu kriegen, ob diese 8 Säulen auch wirklich funktionieren können bei euch oder ob sie schon funktioniert bei euch. Also so ein Check, was geht gut, was ist noch nicht gut. Für Rückfragen dazu stehen wir natürlich auch immer wieder zur Verfügung, auch für Feedback. Ich freue mich darüber, gerne via LinkedIn oder per E-Mail an office@bequiz.at. Ich danke dir fürs Zuhören und freue mich, wenn du wieder reinhörst in meinem Business Snack, der Podcast mit Denkanstößen für Entscheiderinnen und Entscheider. Viel Spaß beim Podcast Nachdenken. Auf Wiederhören.
Business Snack, der Podcast. Denkanstöße für die Chefetage. Übrigens, nach dem Snack ist vor dem Snack. Mehr Infos zu Anke van Beekhuis Beratungen, Webinare und Publikationen finden Sie unter www.beekhuis.at.